Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 15. Mai 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Bundesratssitzung heute ist Mittwoch. Das erste Mal ohne den André Simonazzi. Das ist der Bundesratssprecher, der letzten Freitag völlig unerwartet auf einer Wanderung zusammengebrochen ist und gestorben ist. Ja, Dominik, was hat da der Bundesrat dazu gesagt oder der Bundeskanzler? Was ist da gewesen?
Ja, er hat die Medien informiert. Es gibt auch ein Kondolenzbuch, habe ich glaube schon erwähnt, im Medienzentrum. Es gibt ein Feier in der Dreifaltigkeitskirche, der katholischen Kirche, nächste Woche, wo der Bundesrat und der Bundeskanzler teilnehmen werden. Interimistisch wird die Funktion wahrgenommen von einer sehr erfahrenen Dame aus der Bundeskanzlei, wo auch sehr, sehr eng mit den Medien und den Medienkonferenzen zu tun hat, oft auch dabei war. Also da ist Kontinuität gewährleistet, so schlimm der Verlust an sich ist. Und dann werde die Position ausgeschrieben und es ist der Bundesrat, der dann entscheidet, wer das wird. Das ist eine Wahl vom Bundesrat.
Eben, das ist nicht irgendwie eine politische Wahl, da hat das Parlament genau. Also gar nichts dazu zu sagen. Es ist auch nicht so, dass der Bundeskanzler das kann selber bestimmen kann, obwohl ja er eigentlich der Chef dann ist von dem Bundesratssprecher. Und das macht der Bundesrat allein.
Genau, ja.
Gut, was ist sonst noch zu melden aus dem Bundesrat? Ist nicht so wahnsinnig verrückt viel passiert, aber was ist wichtig?
Ja, der Bundesrat will für Krisen besser vorbereitet sein aufgrund von der Pandemie und der CS-Krise und der Strommangellage. Dafür hat er eine Verordnungsänderung in die Vernehmlassung geschickt, wo nicht weniger als 3 Krisenstäbe vorgesehen. Ehrlich gesagt, ein bisschen skeptisch. Es gibt einen politisch-strategischen Krisenstab, einen operativen Stab und dann noch einen permanenten Kernstab. Also, das tönt ein bisschen nach Atomenergie.
Ja, gut. Also, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wenn Zeiten schwer sind, ist es ab und zu gut. Man tut sich auch erholen. Und am besten tut man sich erholen natürlich bei Infrarot, in diesen Infrarotkabinen, die ich jetzt nicht mehr als Sauna bezeichne, von Alvaspa. Hört gut zu.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarotkabinen von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Gut, was haben wir sonst noch aus dem Bundesrat, was wichtig ist zum Wissen?
2 Abstimmungen am 22. September. Einerseits über die Biodiversitätsinitiative und zum anderen das Referendum über die BVG-Reform. Das ist nicht überraschend, das ist so erwartet worden. Und dann tut man 2 Klimainitiativen von Links-Grün zur Ablehnung empfehlen. Klimafondsinitiative. Die hat wählen, dass man 7,8 Milliarden Franken, 0,5 bis 1% vom Bruttoinlandprodukt pro Jahr in irgendwelche Klimaprojekte, Investitionen heisst natürlich von Links-Grün immer, steckt. Der Bundesrat sagt, man gebe schon 3 Milliarden aus. Und, das sei eigentlich genug, um die Ziele zu erreichen. Und dann noch eine Initiative zur Einführung von einer Erbschaftssteuer, wo dann ebenfalls so Klimaschutzprojekte zugute kämen. Beides will man ablehnen. Und dann eins, wo vielleicht sicher noch ein Geschäft, das interessant ist, man will Kriegsmaterial wieder ein bisschen leichter exportieren können. Das ist hin und her im Kriegsmaterialgesetz. Zuerst hat man es erleichtert, dann hat man es unter dem Eindruck von einer linksgrünen Initiative verschärft und unter dem Eindruck vom Ukraine-Krieg hat man dann wieder das Gefühl gehabt, es ist zu scharf. Jetzt kommt der Bundesrat wieder mit einer Änderung, mit einer möglichen Ausnahmeregelung, damit er dann Kriegsmaterial exportieren oder wieder exportieren, aber nur in Länder, die die Menschenrechte einhalten.
Genau, und wer tut das festlegen? Der Bundesrat selber oder der Bundeskanzler oder der Urs Bruder? Wer tut das festlegen?
Ja, das ist sehr, das ist wahrscheinlich im Einzelfall wird das dann so, werden Entscheid dafür oder dagegen so begründet oder nicht und vermutlich kann man den Rekurs einlegen.
Genau, also zum Beispiel Israel wird dann sicher von links kritisiert werden, dass sei ein Land, das eben Genozid verführt, da darf man nichts mehr machen. Also es ist wieder ein birrenweiches Kriterium von einem birrenweichen Gesetz, das man eigentlich nie hätte sollen verschärfen. Und ausgerechnet die Leute, die sich jetzt daran stören, sind ja die gewesen, die verantwortlich dafür gewesen sind, nämlich die Mitte, die Partei in der Mitte. Und wenn man in der Mitte ist, dann ist man halt einmal links und dann wieder rechts und dann wieder scharf und dann wieder weich. Das ist ein bisschen das Schicksal von der Mitte. Gut. Was ist noch wichtig, sonst zu melden aus dem Bundesrat?
Ein grosses Geschäft von Albert Rösti ist heute angekommen. Der Bundesrat Rösti will 16,4 Milliarden für die Bahninfrastruktur ausgeben. Und zwar in den Jahren 2025 bis 2028. Das ist noch mehr, als ursprünglich in die Vernehmlassung gegangen sind. 15,1 hat man dort vorgesehen. Es geht vor allem um Modernisierung und den Betrieb von der Bahninfrastruktur. Und es geht eigentlich darum, dass man Zustände wie in Deutschland verhindert. Die Bahninfrastruktur ist durch den engen Fahrplan extrem überlastet. Und es droht wirklich Ausfälle, wenn man da nicht wirklich das Schienennetz, Bahnanlagen und Bahnhöfe erneuert. Man nimmt jetzt noch ein bisschen mehr Geld rein, um ein bisschen schneller Bahnhöfe auch behindertengerecht zu machen. Das ist eigentlich ein Versprechen, das der Bund schon vor über 20 Jahren abgegeben hat und das bis jetzt nicht richtig eingelöst worden ist.
Gut, gleichzeitig muss man jetzt das wirklich mal in Kontext stellen. Ich meine, das ist wahnsinnig viel Geld, wenn man es vergleicht mit dem Ausbau von der Autobahnen, die eigentlich für unsere Verkehrsinfrastruktur viel, viel wichtiger sind. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Ja, 5,5 Milliarden plant man da. Das gibt eine Abstimmung im Herbst, die unbedingt zu gewinnen ist. Aber es ist eigentlich schon ein bisschen im Verhältnis Blödsinn, oder nicht?
Es ist einfach wahnsinnig viel Geld und es ist viel Geld, wo eigentlich ja, wenn das ein normaler Betrieb wäre, die Bahn müsste selber erarbeiten aus den Erlösen, wo sie macht. Das ist also faktisch eine Milliardensubvention zusätzlich zu den bestehenden Subventionen, wo ja auch schon in Milliardenhöhe sind, wo jedes Jahr in die SBB fliessen. Und die Gesamtrechnung vom Verkehrsträger Bahn, die sieht eben nicht nur rot aus, sondern dunkelrot. Vielleicht noch schnell, woher kommt das Geld? Das kommt aus dem Bahninfrastrukturfonds BIF. Der hat das Geld schon, das ist um. Das ist ja nicht so, dass man sich da muss verschulden, immerhin. Aber es ist natürlich verrückt, woher das Geld kommt. Es kommt wesentlich aus den allgemeinen Bundesmitteln, aus der Mehrwert- und Mineralölsteuer, dann 2/3 vom Reinertrag von der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, ein Mehrwertsteuerpromille, 2% von den Einnahmen aus der direkten Bundessteuer, 2,3 Milliarden eben aus dem allgemeinen Bundeshalt, wo die Teuerung angepasst werden. Da gibt es einen sogenannten Bahnbauteuerungsindex, habe ich auch noch nie gehört. Kantonsbeiträge in der Höhe von 500 Millionen Franken, ebenfalls indexiert. Ein zusätzliches Mehrwertsteuerpromille bis längstens 2030. Genau, und 9% eben aus der Mineralölsteuer.
Einfach, dass man es auch noch sieht, oder? Etwa 10 Milliarden braucht man eigentlich, dass man unsere Armee wieder in einen Zustand könnte überführen, wo man irgendwie länger als 2 Stunden könnte einem Angriff widerstehen. Irgendwo muss ich sagen, wir müssen da halt mal Prioritäten setzen. Und ich habe ja nichts gegen die SBB und ich habe ja nichts gegen unsere schöne, schöne Eisenbahn. Aber es kann ja nicht sein, dass das fast das wichtigste Projekt ist, das wir überhaupt noch haben als schweizerische Eidgenossenschaft, dass wir eine Technologie aus dem 19. Jahrhundert, wo eigentlich ja, sind wir ehrlich, in vielen Sachen auch veraltet ist und eben auch nicht das Gewicht hat, gar nicht das Gewicht hat für den Verkehr, wo es vielleicht sollte haben, dass man da die ganze Zeit ausbaut. Und was mich interessiert, die SBB selber beklagt sich ja, dass sie sagt, hey, tun nicht zu viel ausbauen, weil der Unterhalt gibt uns immer wieder so wahnsinnig viel Kosten. Kann man wenigstens davon ausgehen, dass der Albert Rösti jetzt dafür sorgt, dass nichts mehr gross neu gebaut wird, sondern eigentlich nur noch der Unterhalt von dem unglaublich alte Netz, uralte Netz aus dem 19. Jahrhundert vom Opa Alfred Escher angebaut, ob, dass man da sicherstellt, dass man nur das machen und nicht die ganze Zeit noch mehr ausbauen.
Das glaube ich nicht, weil die Begehrlichkeiten von den Kantonen und von den Städten sind riesig, oder? Man redet auch dort ständig von Engpassbeseitigungen, also von weiteren Gleisen, die es bräuchte für noch mehr Fahrplanverdichtungen. Das finde ich eben äußerst heikel. Es fehlt ein bisschen Grundsatzdebatte. Was sollen wir denn wirklich wie die Mobilität sicherstellen in diesem Land. Und die, finde ich, die müssen natürlich auch ein bisschen vom Albert Rösti herkommen. Also dort könnte man nämlich dann grundsätzlich diskutieren, was wollen wir und was darf es kosten, wie tun wir es finanzieren. Doris Leutert hat den BIF, den Bahninfrastrukturfonds, clever gemacht. Der ist nämlich gesetzesmässig so abgeschottet, dass man eigentlich den nicht ändern kann. Das ist eine sogenannte gebundene Ausgabe, oder? Also da, die Geschichte ist auf der trockenen Seite, das hat sie clever gemacht, die können wir nicht sparen und dann gibt es auch keine Grundsatzdebatte.
Und eben, wenn wir da sagen, clever, dann tun wir zwar lächeln mit einer gewissen Anerkennung, aber irgendwo muss man auch mal deutlich sagen, das ist einfach Demokratie verdoppeln, oder? Das sollte man eben nicht machen als gute demokratische Politikerin, weil irgendwo müssen wir doch immer wieder über das Zeug können neu nachdenken, neu entscheiden, weil sich dann die Zeit ändert sich ja auch. Und auch das ist etwas, was unglaublich gefährlich ist heute in der Politik, dass sie teilweise Sachen längerfristig festzurren wollen, die wir nachher fast nicht mehr korrigieren können. Und nachher haben wir eben genau das Problem, das wir ja jetzt haben in den Bundesfinanzen, dass wir für wichtige Posten, die plötzlich wieder sehr, sehr wichtig geworden sind, kein Geld mehr finden.
Ja, das ist genau das Problem. Und irgendwo durch, ist nicht einmal irgendein Buffer eingebaut. Das ist, man kann bei dieser Kesselwirtschaft nicht irgendwie mal sagen, ja, es sind jetzt außerordentliche Umstände, man muss vielleicht irgendetwas anders machen. Sondern es ist einfach vorgesehen. Und darum ist das letztlich, das institutionalisierte Fass ohne Boden. Das dürfen wir, glaube ich, schon mal festhalten.
Ja, und das ist auch, ich meine, muss man schon mal sagen, es ist eine Zumutung für die jüngeren Generationen. Für alle die Kinder, die jetzt geboren werden oder noch nicht geboren sind, die müssen nachher Zeug übernehmen, die sie nicht mehr ändern können. Das ist einfach nicht gut, das ist schlechte Politik. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, wo noch viel schlechtere Politik bedeutet, wo eine Politik zum Kotzen ist. Es geht um unsere lieben linksextremen Studenten, die Antisemiten an den verschiedenen Universitäten, die wir haben, die grausigen Antisemiten, die Gott sei Dank eine kleine Minderheit sind und vielleicht auch zu viel Beachtung findet. Was ist da der neueste Stand vom Grauen?
Nur mal kurz, also in Basel hat die Polizei eine Besetzung aufgehoben, in Neuenburg hat eine Besetzung angefangen, immer mit den gleichen Forderungen. Dann in Zürich ist auch das Hauptgebäude nach einem Ultimatum geräumt worden. In Bern hat die Uni die Besetzung beendet. Also die sind von allein irgendwie heimgegangen. Die Aktivistinnen und Aktivisten haben keinen Widerstand geleistet. Die Polizei ist aber auftaucht. Und in Freiburg, das finde ich, also polizeiliche Räumung auch in Genf. In Luzern wird jetzt auch protestiert. Dort ist es ein bisschen eng und so, weil es eine kleine Uni ist. Aber der Höhepunkt finde ich in Freiburg. Dort fordert eine studentische Kooperation für Palästina, dass die Universität Gedenktafeln für den Chaim Weizmann, das ist der erste israelische Staatspräsident gsi, dass man die Gedenktafeln aus der Aula Magna entfernt. Der Chaim Weizmann hat einmal in Freiburg studiert gehabt.
Also, man muss schon sich überlegen, was das heisst, oder? Ich meine, der Chaim Weizmann ist eben nicht nur ein Student gewesen in Freiburg, sondern er ist auch einer von den ganz wichtigen Gründern. Er ist auch einer von den wichtigsten Aktivisten gewesen vom Zionismus. Israel wäre vielleicht gar nicht entstanden ohne den Chaim Weizmann, der nämlich ein irrsinniger Diplomat war, der ein unglaublich gutes Netzwerk hatte. Jetzt sind wir also so weit, dass also Gedenktafeln von solchen Leuten in Frage gestellt werden, während wir gleichzeitig zum Beispiel in Zürich immer noch eine schöne Gedenktafel haben für den Lenin, einen erwiesenen Massenmörder, der Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Leuten umgebracht hat, der einer der grusigsten Revolutionäre war, der die Weltgeschichte je gekannt hat. So ein Stäffeli haben wir dann immer noch. Und von diesen Studenten, diesen Vollidioten, habe ich noch nie etwas zum Thema gehört. Im Gegenteil, sie finden den Lenin wahrscheinlich so noch ein Vorbild. Also meine, ich weiss gar nicht mehr, wie man das beschreiben soll. Das ist so grotesk, es ist so grusig. Es werden also heute jetzt Juden eigentlich so behandelt wie ehemalige Nazis, wo man eben findet, ja, Adolf Hitler Platz, glaube ich, nicht mehr, aber auch Chaim Weizmann Platz geht auch nicht.
Ja, es geht wirklich in die Richtung. Und ich meine, der Chaim Weizmann ist, du hast es erwähnt, eine historische Figur. Und man darf weiterhin stolz sein, dass der in Freiburg studiert hat, dass der die Schweiz kennt, dass man da einen Bezug hat, ähnlich wie Theodor Herzl einen Bezug hat zu Basel. Aber Basel tut sich auch wahnsinnig schwer mit der Tatsache, dass der erste grosse Zionistenkongress in Basel stattgefunden hat. Da sieht man schon das Unbehagen auf der Linken mit der eigenen Geschichte, wo man, es will Weile lang sogar stolz gewesen, auch auf linker Seite. Und jetzt ist das plötzlich alles nur noch Dreck, muss weg und möglichst vergessen machen. Also das, der Geschichtsrevisionismus, wo man ja früher eigentlich immer nur auf der rechten und rechtsextremen Seite gesehen hat, der ist plötzlich links angekommen.
Ja, also es ist meiner Meinung nach wirklich der moralische Bankrott von der äußeren Linken, aber es ist eigentlich die ganze Linke betroffen. Und von dem her nimmt mich Wunder, Dominik, hast du schon irgendmal etwas gehört von leisester Kritik von irgendeinem schönen, guten, lieben Sozialdemokrat an diesen Demonstrationen? Haben wir irgendetwas gehört? Weil, stellen wir uns den gegenteiligen Fall vor. Neonazis besetzen die Universität Zürich. 100 Neonazis hocken in der Uniform mit Hakenkreuzflaggen in der Aula der Uni Zürich. Erstens, ich glaube nicht, dass die länger als 2 Sekunden dort sitzen können. Und wir hätten nicht einen Polizeieinsatz, sondern die Viola Amherd würde Kampfflugzeuge bestellen und würde das bombardieren. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, was würden die Linken erwarten von jedem Politiker, der auch nur ein bisschen bürgerlich angehaucht ist. Der Herr Wermuth würde verlangen, tönt sie sich distanzieren. Und der Tagesanzeige würde den ganzen Tag jeden Politiker an den Pranger stellen, der sich nicht distanziert von dieser Neonazi-Demonstration. Jetzt haben wir Demonstrationen von genau den gleichen Neonazis, die sich einfach als links bezeichnen, von Antisemiten. Wir hören von den Linken gar nichts. Stimmt's?
Es ist mir nicht bekannt. Ich habe jetzt nicht nur einmal bei Cedric Wermuth, Matthäa Meier oder wo auch immer geschaut, aber man würde es ja wirklich lesen. Ich glaube, man würde es beim Blick gross bringen, man würde es wie 20 Minuten bringen. Wir würden wahrscheinlich auch, können wir versprechen, gell? Wir würden also einen Linken, der sich da wirklich ins Schaufenster stellt, zum Held des Tages erklären, oder? Weil endlich, aber es ist das grosse Schweigen im Walde.
Es ist also peinlich. Es ist ganz peinlich und man sollte eigentlich jetzt jeden Tag diese Aufforderung machen. Cedric Wermuth, Matthäa Meier, es nimmt mich Wunder, wie ihr das findet, ob ihr das gute Demonstrationen findet oder ob ihr findet, man sollte die auflösen. Würde uns interessieren, weil es sind Leute, die in vielen, vielen Fragen gleicher Meinung sind wie ihr.
Gut. Sie können das schreiben.
Thema, und das ist ein sehr erfreuliches Thema. Wir haben einen Held. Wir haben einen Held des Tages und er heisst, Dominik?
Philipp Müller. Er ist Regierungspräsident und vom Kanton Bern und auch Minnesänger oder besser Abgesänger. Er hat nämlich am Montagmorgen gesagt, der ESC, der European Song Contest, das ist eine durch und durch korrupte Sache. Er ist auch noch antisemitisch geprägt und von schlimmen Gewaltereignissen mit Polizeieinsätzen begleitet. Und er bittet darum, ESC bleibt fern von Bern. Es gibt ja die Debatte, Berner haben das Gefühl, sie müssen unbedingt da ebenfalls mitmachen und so. Und der Regierungspräsident hat gerade gesagt, das wollte ich eigentlich gar nicht bei uns. Das haben die Berner gar nicht gern. Seit Tag kommt er jetzt Schelte über für das. Aber eigentlich ist es ja nur eine vernünftige Haltung.
Ja, und vor allem bei einem Kanton, wo 1 Milliarde aus dem Finanzausgleich bezieht, wie sie selber ihre Kassen nicht im Griff haben, ist eigentlich einfach klar, das liegt nicht drin. Der Philipp Müller hat völlig recht, das liegt nicht drin. Die Ausgaben kann sich Kanton Bern gar nicht mehr leisten. Das wäre vielleicht im 18. Jahrhundert der Fall gewesen, wo Bern wirklich die bestverwaltete Republik gewesen ist von Europa. Nehmen aber an, dass sie dann mit non-binären Personen noch nicht viel am Hut gehabt haben. Und ich weiss nicht warum. Vielleicht schon. Also es ist ja eine moderne Verwaltung gewesen. Nichts gegen den Kanton Bern. Nein. Philipp Müller, sag's jetzt hier auch noch persönlich. Bravo. Sehr gut. Richtig. Sollen doch Zürcher das zahlen. Oder Genfer. Oder ich weiss nicht, wer das Basler unbedingt will. Basler haben das sicher auch noch gern. Die haben ja sowieso für alles zu viel Geld. Also von dem her spielt es keine Rolle. Nein, in dem Sinn, Philipp Müller, endlich mal wieder ein richtiger Berner Bär, der da brüllt am richtigen Moment. Und in dem Sinn, Gratulation. Gut, das war Bern einfach, eben. Bern einfach, mit Stolz. Bern einfach. Dominik Feusi und Markus Somm vom Nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch und tönt das machen. Das ist wichtig. Wenn ihr den Journalismus gut findet, wenn ihr den Podcast gut findet, könnt uns abonnieren. Wir leben auch wie der Kanton Bern. Nicht vom Finanzausgleich, noch nicht. Wir sind wahrscheinlich auch mal einig noch. Werden wir auch noch ein Bezüger werden vom Finanzausgleich, wenn es so weitergeht, wir Journalisten. Nein, meine ich es ernst. Wenn ihr Journalismus gut findet, könnt uns abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Könnt uns weiterempfehlen. Könnt euren Freunden von uns erzählen. Könnt uns höher bewerten. Das wäre auch gut. Und wir hören uns wieder. Morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.